Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Römerbrief, Kapitel 6. Wir betrachten die Verse 1 bis 4. Römer 6, die Verse 1 bis 4. Wenn ihr heute Morgen zum ersten Mal bei uns seid, dann möchte ich erwähnen, dass die Gewohnheit unserer Kirche ein Auslegen des Predigten ist, Vers für Vers, durch ganze Bücher der Bibel. Und so bedeutet das heute Morgen, wie wir zu Kapitel 6 kommen im Römerbrief, dass wir die 5 vorigen Kapitel bereits betrachtet haben. Jeden Vers, jedes Wort, jedes Kapitel. Jeden Vers, jedes Wort, jedes Kapitel. Bis Kapitel 6. Dieser Teil von Römer ist genannt das Buch der Rechtfertigung aus Glauben. Es wird gesagt, erklärt, wie ein Mann eine Frau gerecht wird vor Gott durch Glauben. Es kann nur durch den Glauben an Jesus geschehen. Einige Kommentatoren haben Kapitel 6 das Buch der Heiligung genannt. Das Buch der Heiligung. Wie eine Person heilig sein kann. Und wie ich euch heute ermutigen will, wie wir Kapitel 6 nun beginnen, dass es zusammenhängt mit der Gnade Jesu Christi und im Leben des Christen, der lebt und kämpft gegen die Sünde in seinem Herzen. Wie wir nun Kapitel 6 beginnen, möge der Herr uns segnen mit dem Trost und der Überführung, die durch diesen Text kommt. Hört nun die Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist heilig, das ist das heilige, unfehlbare und inspirierte Wort Gottes. Möge er uns Verständnis schenken und uns konfrontieren in unseren Fehlern. Möge er uns gleichgestaltende Gnade geben als seinen Kindern. Lass uns beten. Herr, wir haben dein Wort gehört. Und wir bitten dich, dass du uns Verständnis schenkst, dass du jedem von uns dienst, so wie wir sind, und dass du uns gestaltest in das, was dir wohlgefällig ist, dass wir aussehen mögen wie unser Retter und ihm gemäß leben. Das bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Wenn du redest über irgendetwas, dann solltest du erwarten, dass du auch einmal missverstanden wirst. Das ist ein Rat, den mir ein predigender Professor vor Jahren gegeben hat. Und ich frage mich, ob ihr das jemals genau das erlebt habt. Du hast etwas gesagt oder du schreibst etwas und dann kommt jemand und hört oder liest und er versteht falsch, was du sagst. Vielleicht nimmt er dein Wort und verdrehen es oder sie verdrehen es, so dass du plötzlich Dinge zu sagen scheinst, die du nie sagen wolltest. Wenn wir nun zur Schrift kommen, dann kommen wir dorthin im Kontext des Kapitels, das davor ist. Und Paulus ist hier besorgt, dass er von seinen Lesern falsch verstanden wird und dass einige seiner Leser die Dinge, die er gelehrt hat, dass sie das umdrehen und ihn etwas sagen lassen, was er nie lehren wollte. Und das dann entmutigend wäre. Und ich möchte euch erinnern, wir sind im Römerbrief, in Kapitel 5, Vers 20, da hat Paulus das geschrieben. Lasst uns doch nochmal sehen, ein paar Verse zuvor. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, dass die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und Paulus ist nun besorgt, dass jemand ihn nun beschuldigt, dass er Leute zur Unmoral ermutigt. Dass sie weltlich leben können, in einem sündigen Lebensstil. Aber das sagt Paulus nicht. Paulus sagt nicht, dass das Gesetz abgeschafft ist. Paulus ermutigt auch nicht, dass zu einem sündigen Lebensstil. Er ist auch besorgt über die andere Seite, dass Leute sein Wort nehmen können und es vielleicht so verstehen können. Wenn ich Gnade bekomme, wenn ich sündige, dann kann ich stolz sündigen, denn dann, ich kann ja immer aus der Problematik wieder rauskommen. Und so möchte Paulus diese falschen Verständnisse angehen. Er kennt die Herzen und Gedanken der Menschen und er möchte, dass sie die Wahrheit begreifen, anstatt einer falschen Wahrheit. Die drei Dinge, die ich heute zeigen möchte, ist erstens in Vers 1 die Logik von Sündern. Die Logik von Sündern, nicht von Sünde, sondern von Sündern, von sündigen Menschen. Dann Vers 2 möchte ich uns bedenken lassen, unsere Identität. Unsere Identität. Und dann die Verse 3 und 4. Unsere Taufe. Wie wir nun Vers 1 betrachten, könnt ihr sehen, wie Paulus hier etwas sagt. Er denkt logisch darüber nach, wie eine Person vielleicht missverstehen kann oder verdrehen kann, die Worte, die er in Kapitel 5, Vers 20 gesagt hat. Und er möchte das direkt abschneiden. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Er weiß, was sie denken, seht ihr? Wenn sie seine Worte lesen. Er weiß, wie Menschen das falsch interpretieren würden. Denn Paulus weiß, dass einige da sind, die ihn nicht mögen, die ihn aus verschiedenen Gründen nicht mögen. Das sind einige, die jüdische Menschen sind, die wussten, dass er Saul von Tarsus war, der große Verfolger der Christen. Sie wollten nichts mit ihm zu tun. Sie sagen, der Mann sagt, es ist blau, aber wir sagen, es ist rosa. Und so drehen sie seine Lehre an jedem Punkt um und gehen nach rechts oder links und versuchen zu verdrehen, was immer er sagt. Er hat Feinde. Feinde, die gegen ihn kommen, die ihn als gesetzlich hinstellen. Aber Paulus weiß auch, wenn er schreibt zu sündigen Menschen. Er schreibt Sündern in der Gemeinde, Leute wie er, die mit den gleichen Dingen zu kämpfen haben, mit denen er kämpft. Und so kennt er die Logik von Sündern als eine solche, die immer die Argumente so verdrehen würde, dass man Erlaubnis bekommt, mehr zu sündigen als anstatt weniger. So sagt Paulus hier, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Nun, es macht Sinn, oder? Ich denke schon, die Person hört hier, wie Paulus in Vers 20 sagt, wo die Sünde groß geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, dann ist das völlig logisch. Wenn du durch Sünde mehr Gnade bekommst, dass die Sünde verdeckt ist, wieso soll man da nicht viel sündigen, damit du mehr Gnade bekommen kannst? Wer will nicht mehr Gnade? Also A plus B ist C, dann ist es doch ganz logisch, oder? Dann ist es luftdicht. Dann macht das Sinn. Und ich möchte das heute Morgen euch deutlich machen, denn manchmal denke ich, dass du und ich uns selbst überzeugen können, dass Sünde keinen Sinn macht. Dass es keinen Sinn macht. Wenn wir Leuten zeigen, wie töricht Sünde ist, dass sie es nicht tun. Aber das ist nicht wahr. Denn Sünde macht Sinn, logisch gesehen. Sie entspricht den Dingen, die wir mögen. Und so rationalisieren wir sie, wie immer es nur möglich ist, damit wir einen felsenfesten Grund haben, immer wieder sündigen zu können. Und so, Freund, wenn du heute mit uns bist und ihr sagst, oh, Pastor, du sagst aber viel über mich. Hast du jemals deine Sünde gerechtfertigt? Oder, ja. Hast du jemals Sünde entschuldigt? Hast du einen guten Grund gefunden, warum du das noch einmal tun kannst? Mit wirklich guter Logik, die wirklich Sinn macht, überzeugend ist. Ich wette, du hast es getan, denn ich glaube, ihr seid wie ich. Denn ich tue das bestimmt mit meinen Sünden. Ganz sicher tue ich das. Du sitzt vielleicht da und denkst, ich weiß nicht, Pastor. Aber war das jemals dein Gedankengang? Ja, ich weiß, das ist Sünde, aber ich habe die wirklich gern. Ich mag diese Sünde, sie schmeckt gut, sie fühlt sich gut an, sie macht mich glücklich. Und die Bibel lehrt doch, Gott ist ein Gott der Liebe. Die Bibel lehrt, Gott liebt mich und er möchte, dass ich glücklich bin, denn er liebt mich. Und diese Sünde macht mich glücklich. Und die Sünde lehrt, dass er ein Gott der Vergebung ist, ein Gott der Gnade. Er wird mir vergeben, denn so ist er. Und das tut er. Er vergibt mir diese Sünde, die ich liebe, denn diese Sünde macht mich glücklich. Denn er ist ein vergebender Gott. Er vergibt immer. Er ist immer gnadenvoll. Hast du jemals so gedacht? Diese Beziehung, diese Handlung, jene Handlung, diese selbstbestätigende Sünde, die du genießt. Ich würde diese Sünde nicht genießen, wenn Gott mich nicht so geschaffen hätte, mit diesem Geschmack. Und so gehen wir die Treppen hinunter, diese logische Abirrung unserer Sünde folgend. Habt ihr jemals so gedacht? Hast du jemals so gedacht? Freunde, ich denke, wir müssen unsere Herzen hüten und Krieg führen gegen solche Gedanken. Wir können uns selbst überzeugen und wir können die Gnade Gottes verdrehen in einen Freifahrtschein für Sünde. Wie so ein goldenes Ticket. Eine kostenlose Sünde. Eine kostenlose Sünde von ihm. Dass wir Gott nun entgegentreten können, dass wir wie ein Kind sein können, so dass wir Geld von einem Vater leihen, um die Waffe zu kaufen, mit der wir ihn töten, damit wir erben können. Und dann sagst du vielleicht, boah, Pastor, das ist aber ein heftiger Vergleich. Aber Paulus sagt, das ist die Logik der Herzen von Sündern. Denn die Sünde in den Herzen der Menschen, die Rechtfertigung kann, die Schrecklichkeit der Sünde weg erklären. Und wenn wir zu diesem Abschnitt der Schrift heute kommen, lass uns sehen, was Paulus da noch genau sagt. Er beantwortet die Frage, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und er sagt, das sei ferne. Oder wörtlich gesagt, das möge niemals geschehen. Er ist hier, er legt hier den Schwerpunkt drauf. Er sagt das, wenn er es sagen würde, anstatt zu schreiben, nein, keinesfalls, wir können nicht sündigen, damit die Gnade größer werde. Es ist wahr, dass die Gnade Christi genug ist für die schlimmste Sünde. Aber du sündigst nicht, damit du mehr Gnade kriegst. Die Gnade Christi ist frei dargeboten, Freunde. Wenn du an Christus glaubst, dann hast du Gnade. Und du hast keine Freiheit, Gott entgegenzutreten, um noch mehr Gnade zu bekommen. Indem wir sagen, Paulus sagt, bedenkt deine Identität. Das ist der Kurs, den er hier in Vers 2 einschlägt. Das sei ferne, wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wie können wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Freunde, du und ich, wir leben in einem Zeitalter, das uns lehrt, dass wir unsere Identität in Frage stellen, dass wir unsere Identität reformieren, neu gestalten, dass wir tiefer graben, wer wir sind, wie wir uns ausdrücken vor der Welt, und auch in unserer Realität, unseres Seins, wie wir uns selber ausdrücken, in unserem Selbst. Aber Paulus sagt uns hier, wenn du in Christus bist, dann hast du eine Identität wegen ihm. Du hast eine Identität wegen ihm. Er weist uns darauf hin, wer wir wirklich sind, wer wir sein werden. Wir sind von denen, die der Sünde gestorben sind. Die gestorben sind der Sünde. Das ist die griechische Art, um eine Vergangenheitsform auszudrücken. Der Tod, den ein Christ hat, gemäß der Sünde. Nicht gestern, sondern schon vor langer Zeit. Es ist eine vergangene Sache in deinem Leben. Er sagt, gemäß der Sünde und gemäß der Dinge, die Sünde tut, die Gedanken der Sünde, die Worte der Sünde, die Lebensweise der Sünde. Wenn du ein Christ bist, dann bist du unter den Menschen, die bereits der Sünde gestorben sind. Und dieser Tod der Sünde gegenüber, der passt nicht zu dem Leben, das du jetzt lebst. Du kannst nicht gleichzeitig der Sünde leben und Christus leben. Das ist logisch, wenn du so willst. Ein Todesding kann nicht gleichzeitig leben. Wie viele Das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Wie viele haben tote Pflanzen im Haus oder ums Haus herum, die nicht leben? Tote Pflanzen können nicht gleichzeitig leben. Eine lebende Kuh ist im Feld und frisst Gras. Und sie ist bestimmt nicht gleichzeitig als Steak auf deinem Teller. Das ist völlig logisch. Das ist völlig sicher. Eine geheiligte Logik, wenn du so willst. Die Identität des Christen, wenn du in Christus bist, ist die Sünde, die und alles, was mit ihr zu tun hat, ist bereits zu Tode gekommen in dir. Moment, Pastor. Ich bin immer noch ein Sünder, obwohl ich ein Christ bin. Ich weiß, ich sollte nicht sündigen, aber ich glaube an Christus, ich bin wirklich erlöst, aber ich sündige. Ich sündige immer noch. Aber Freund, ich möchte dich darauf hinweisen, auf diese herrliche Wahrheit. Wenn du ein Christ bist, dann bist du nicht mehr dann identifizierst du dich nicht mehr mit der Sünde. Diese Sünde ist in Christus, deinem Herrn, gestorben. All die Schuld, all die Schande, all die Folgen, all die Not ist in ihm gestorben. Es ist zu Tode gebracht. Für dich, durch ihn. Und das, was du hast, im Licht seines Todes, ist Leben. Du hast eine andere Identität, nicht als einen toten Sünder, sondern als ein lebender Christ, verbunden mit dem lebenden Herrn. Lob Gott, preis den Herrn. Und Paulus sagt, ein Leben der Sündhaftigkeit, das mehr und mehr sündigt, mit diesen perversen Gedanken, dass wenn du mehr sündigst, kriegst du mehr Gnade bekommst, das ist gesetzlos, antinomistisch. Das ist nicht deinem Leben angemessen, denn es ist die Gedankenführung und Logik des Todes. Deine Identität ist ein Leben in Christus. Und das ist im Gegensatz zu dieser Identität der Sünde und des Todes. Paulus fährt in Vers 4 und 3 und 4 fort und lenkt nun den Fokus auf ein anderes Teil. Wir haben darüber geredet, unsere Identität zu betrachten, als Leute, die der Sünde gestorben sind, tot sind für Sünde. Aber nun weist er auf etwas hin, was vielleicht keiner von euch erwartet hätte. Denn dass du und ich unsere Taufe bedenken sollen, das sagt er. Oder er sagt, bedenk deine Taufe. Vers 3. Er schreibt an Christen: Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Das ist das Erste, was er sagt, Vers 3. Er denkt hier an eine Gemeinde, er schreibt nicht nur an irgendeine Person, er schreibt an Christen. Die Getauften, das getaufte Volk, die in Gemeinschaft sind mit anderen Gläubigen, Leute, die getauft wurden in Christus. Nun bin ich sehr sicher, dass einige von euch hier sitzen und sagen: Ist die Taufe Wasser über meinen, oder manche, die von euch eingetunkt wurden in Wasser? Tut das mich mit Christus verbinden? Werde ich so in Christus hineingetauft durch diese äußere Handlung des Wassers? Aber Paulus spricht hier zu Leuten, die geistlich sind. Er redet über die geistliche Realität der Taufe. Die Realität, mit Christus vereint zu sein. Er spricht über die Taufe, als wer Christus und alles, was er ist, über uns ausgegossen wurde, so dass wir sagen können, wir sind in ihn hineingetauft, mit ihm verbunden worden. Und er geht dieser Sprache der Einheit mit Christus im ganzen sechsten Kapitel nach. In Christus hineingetauft, nicht nur durch das Wasser, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das Sakrament hat zwei Teile, ein Zeichen und ein Siegel. Ein physisches Symbol einer geistlichen Realität. Und wir sagen, was wir jedes Mal sagen, wenn wir das Abendmahl oder die Taufe erleben: Es wirkt durch den Glauben. Und so lenkt es uns, weist es uns hin auf Christus und fordert uns auf zu glauben. Und so gehen wir nun zurück zum Argument des Paulus. Es ist nicht eine Debatte über Taufe, sondern es ist ein Aufruf an Christen, christusgemäß zu leben, im Licht ihrer Verbindung mit ihm. Das schreibt Paulus hier. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, dass wir in seinen Tod getauft sind, mit ihm verbunden. Also zurück zum Thema des Todes und seiner Beziehung zur Sünde im Leben des Christen. Er sagt: Wenn du in Christus bist, der gestorben ist, dann bist du mit ihm hineingetauft in seinen Tod. Er starb am Kreuz. Dieser Tod ist gemeint. Die Ostergeschichte, die Geschichte, die von Weihnachten erwartet wird. Wofür ist Christus gestorben? Das ist ganz einfach. Sündige Menschen, die ihn gehasst haben, und Christus ist am Kreuz für sündige Menschen gestorben. Jesus starb nicht für seine Sünden. Hat er jemals gesündigt? Nein, er lebte ein sündloses Leben. Für wen starb er? Du und mich, dich und mich. Für jede Frau, jedes Kind, jeder Mann. Jeder, der lebt und an ihn glaubt, für dieses starb Christus. Und was sagt Paulus daher? Er sagt: Wisst ihr nicht, als dass Christus am Kreuz hang, dass all der Zorn Gottes auf ihn ausgegossen wurde? Alle die Qualen der Hölle sind auf ihn ausgegossen worden. Das Gewicht deiner Sünde ist an ihm gehangen. Und als er starb, war es dein Tod, den er gestorben ist. Und hat deinen Tod zu Tode gebracht. Es war dein Tod und mein Tod, den er am Kreuz gestorben ist. Und wir sind mit ihm vereint worden, als würden wir mit ihm am Kreuz hängen. All die Bestrafung, all die Qual, all die Rebellion aus unserer Sünde war auf ihm. Und all die Strafe, die diese Sünde verdient hatte, ist auf ihn völlig ausgegossen worden. und er hat es vollkommen erlebt an Leib und Geist am Kreuz. Und als er seinen letzten Atemzug tat, war es vorüber, vollbracht. Alle unsere Sünden sind in ihm zu Tode gekommen. Und wir sind vereint worden, selbst in seinem Tod, in Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden. Als sie ihn vom Baum, vom Holz herabgenommen haben, haben wir die Taufe mit ihm erlebt in seinem Begräbnis. Der leblose Leib all unserer Sünde wurde in das Grab gelegt, um niemals wieder zu Leben zu kommen. Das sagt Paulus hier. Wisst ihr, warum ihr tot in Sünde seid? Wegen Christus. In seiner Qual, all seinem Leiden, sind deine Sünden, eure Sünden zu Tode gekommen. In Christus ist die Sünde, unsere Sünde, deine Sünde, gestorben und wurde begraben. Und sie wurde nicht wieder auferweckt. Sie ist tot geblieben. Aber in ihm, der auferstanden ist aus den Toten, sind wir zu Leben gekommen, auferweckt worden. Das ist gute Nachricht. Du sagst, vielleicht passt du, das ist sehr theologisch. Mein Kopf ist gerade in den Wolken. Willst du wirklich dahin? Lass mich das einfach ausdrücken. Es ist nicht so, als ob deine Sünde ein Sklavenmeister ist und er hat dich freigekauft. Und wenn du wieder einen Fehler machst, dann wirst du wieder in Sklaverei gekauft. Und dann hast du wieder diese Ketten des Sklavenmeisters. Dann hast du wieder Versklavung. Mal wieder, wenn du sündigst. Nein, das ist nicht der Fall. Oder dass du nur so ein bisschen entkommen bist, dass du einen Kampf gewonnen hast und es kommt der nächste Kampf, denn der Kampf ist immer noch am Kämpfen und Nachverfolgen, sondern die Botschaft hier ist, in Christus ist es nicht nur so, dass du befreit wurdest von der Tyrannei und Sklaverei der Sünde, dass sie wieder kommen mag, sondern deine Sünde ist getötet worden. Sie kommt nicht mehr. Sie kann dich nicht mehr besitzen. Da ist keine Sklaverei mehr für den Christen. Da ist keine Furcht mehr. Furcht vor Sünde. Da ist kein Gedanke mehr. Ich bin einfach nur ein Sünder. Ich identifiziere mich mit meiner Sünde. Es ist dieses oder jenes. Oder dieser Art von Christ bin ich. Als wären wir alle auseinandergerissen durch die verschiedenen Sünden, die jeder von uns liebt. Paulus sagt nein, nein, nein. Du bist ein Kind Gottes, erkauft durch das Blut Christi. Dein Tod, deine Sünde ist zu Tode gekommen. Sie ist begraben, sie kommt nicht mehr zurück. Christen, ihr seid frei, nicht zu sündigen. Nichts kann weiter weg sein vom Christen als das Leben in der Sünde. Du solltest nicht mehr sündigen, denn du musst es nicht mehr. Du solltest die Reste der Sünde zu Tode bringen in deinem Leib. Denn letztlich hat Christus den Kampf für dich sogar schon gewonnen. Das ist nichts als nur einfach gute Botschaft. Du brauchst keinen Freifahrtschein für einige Sünden. Du hast das Wunder der Vergebung und der Gnade Gottes, die dich erkauft hat von der Sünde und deine Sünde zu Tode gebracht hat, dass du nicht mehr identifiziert werden kannst mit der Sünde. Aber du bist nun bekannt durch das Blut Christi, das für dich vergossen wurde. Und du bist nicht mehr als Sünder bezeichnet, sondern als Christ. Freunde, ist das genug für euch? Es ist nicht radikal, es ist voller Hoffnung. Das ist keine wilde und verrückte Gnade, sondern es ist, trink so viel du willst von Christus, iss so viel du willst von Christus, wie du nur nehmen kannst. Du bist ein Sohn, eine Tochter, du bist ein Geliebter. Du bist in ihm und du lebst. Und du lebst nicht länger in Furcht vor dem Tod. Das ist der Christus, der euch vorgehalten wird, der gestorben ist und auferstanden ist von den Toten. Das ist der Christus, der wiederkommen wird. Glaubst du an ihn? Christen, werdet ihr euch freuen an ihm, dass ihr ihn habt? Lasst uns beten. Herr Gott, wir danken dir für das, was du uns in deinem Sohn gegeben hast, die Gnade, ein Stellvertreter, der unser Kreuz auf sich nahm, der unsere Sünde getragen hat. Wie dein Wort sagt, du hast ihn, der zur Sünde gemacht, als eine Verkörperlichung all dessen, was wir falsch gemacht haben. Wir loben dich, Herr, dass wir dich nicht mehr fürchten müssen. Dass wir nicht fürchten müssen, dass du dich von uns abwendest und dass du deinen Zorn gegen uns richtest und dich an uns rächst, sondern dass wir in Christus zum Leben gerufen sind, einem heiligen Leben, ein Leben, das in ihm gelebt wird, weil wir ein Volk sind, das mit seinem Blut bedeckt ist. Und wir bitten all dies im Namen Jesu. Amen.